Mein Name ist Sukadev und ich möchte heute ein wichtiges Konzept des Vedanta beschreiben und dich anleiten, das auch im Alltag umzusetzen. Letztlich haben wir das schon öfters behandelt. Im Grunde genommen spielt es bei allen Vorträgen im Jnana-Yoga eine Rolle. Es spielt im Jnana-Yoga-Alltag eine Rolle. Es ist eine der grundsätzlichen Lehren von Vedanta. Und dies ist die 12. Lektion des Jnana-Yoga- und Vedanta-Kurses. Ja, Satchit-Ananda. Satchit-Ananda oder zusammengeschrieben Satchit-Ananda Das ist unsere wahre Natur. Ich hatte schon in den vergangenen Lektionen immer wieder beschrieben, wer bin ich nicht? Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Psyche, wir sind nicht die Emotionen. Noch weniger sind wir unser Besitz, wir sind nicht die Rollen, die wir spielen in der Gesellschaft. Wir sind weder Englisch noch Deutsch, weder Hindu noch Christ, weder jung noch alt, weder männlich noch weiblich. All das sind wir nicht. Das sind Attribute des Körpers, Attribute der Psyche. Das sind begrenzende Attribute, die Upadis, von denen ich ja das letzte Mal ausführlicher gesprochen habe. Wer bin ich? Das ist die große Frage von Vedanta. Und zum großen Teil beantwortet man die, indem man erstmal sagt, wer bin ich nicht? Denn wenn ich erstmal erkannt habe, wer ich nicht bin, dann kann ich tiefer in die Frage gehen, wer bin ich überhaupt? Und darüber möchte ich heute etwas sprechen. Sat-Chit-Ananda ist unsere wahre Natur. Das erste heißt Sat, S-A-T, Sat, reines Sein. Das heißt, ich bin. Das weiß ich. Alles, was danach folgt, bin ich nicht. Aber ich weiß, ich bin. Es gab einen berühmten Philosophen der Aufklärung, der hieß René Descartes, und er hat ein Werk geschrieben, das heißt Meditationes. Interessanterweise Meditationen. Allerdings ist hier Meditationes nicht die Anleitung zu einer Meditation gemeint, sondern hier ist Meditatione. Meditatio ist auch in der Philosophie eine bestimmte Literaturgattung, das heißt Erörterungen rund um ein konkretes Thema. Und das Thema der Meditationes ist, worauf kann ich sicher bauen? Was ist das, wovon ich ausgehen kann? Und Descartes beschreibt, wie im Jnana-Yoga, alles, was ich wahrnehme, weiß ich nicht, ob es wirklich existiert. Ich nehme es über die fünf Sinne wahr und was ich über die fünf Sinne wahrnehme, kann getäuscht sein. Wir wissen aus dem Alltag, Sinne täuschen. Wir wissen auch, dass wir jede Nacht schlafen und im Schlaf träumen wir. Wir wissen deshalb nicht, befinden wir uns heute in einem Traum oder nicht. Also wir können sagen, alles, was ich äußerlich sehe, das muss nicht stimmen. Selbst den Körper nehme ich mit den fünf Sinnen wahr. Ich sehe ihn, ich spüre ihn, kann alles täuschend sein. Es gibt ja auch diese vielen Wahrnehmungsverzerrungen, von denen man weiß, die Menschen haben können. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob ich der Körper bin. Selbstbilder können täuschend sein. Also auf eine gewisse Weise, Descartes beschreibt es so wie Vedantins, wovon wir nicht ausgehen können. Aber eines wissen wir sicher, es gibt uns. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich denke, also muss es jemanden geben, der denkt. Wenn es niemand gäbe, der denken würde, dann könnte ich auch nicht denken. Es muss jemand geben, der zweifelt. Wenn es niemand gäbe, der zweifelt, dann gäbe es auch den Zweifel nicht. Dadurch, dass ich denke, weiß ich, ich bin. Und hier könnte man zum gleichen Schluss kommen. Ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich weiß, ich bin. Und diese Ich-Binheit wird im Sanskrit als Sat bezeichnet. S-A-T bedeutet Existenz und Sein. Damit ist es klar, ich bin. Ich bin aber nicht nur irgendwie irgendwas, sondern ich bin absolutes Sein. Absolutes Sein heißt losgelöst. Absolvere auf Lateinisch heißt loslösen. Absolut losgelöst von allem anderen. Ich bin. aber ich bin und alles, was danach kommt, stimmt nicht. Wenn ich sage, ich bin 1,74 Meter groß, dann ist das falsch. Das oder relativ, ist nicht das absolute Sein. Wir hatten schon mal die Subjekt-Objekt-Analyse behandelt. Gut, ich weiß, jetzt bin ich schon weit über Descartes hinaus und ich verlasse jetzt auch die Gedankengänge des Descartes und gehe wieder in die Vedanta hin. Alles, was ich beobachten kann, bin ich nicht, denn ich beobachte es. Also, wenn ich sage, ich bin 1,74 Meter groß, dann kann ich die 1,74 messen. Also bin ich es, derjenige, der misst. Ich bin nicht das, was gemessen wird. Ich bin der, der misst. Und ich bin auch nicht der Körper, denn ich kann den Körper wahrnehmen, ich kann ihn messen, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn spüren, ich kann ihn berühren, ich kann ihn sehen, hören, beschreiben. Ich beschreibe den Körper, ich bin nicht der Körper. Also ich bin. Aus diesem absoluten Sein kommt auch, ich bin nicht veränderlich. Körper geht durch Veränderungen. Der war früher kleiner, irgendwann ist er gewachsen, jetzt hat er eine gewisse Größe. Ab einem gewissen Alter wird der Körper Falten entwickeln, die Augen gehen nicht mehr so gut, die Zähne müssen erneuert werden, die Psyche hat irgendwann andere Gedanken und irgendwann stirbt der Körper. Nur ich als derjenige, der ist, ich verändere mich nicht. Wenn du ein Foto von dir siehst, wo du 6 Jahre alt bist, sagst, ah, das bin ich. Natürlich, du bist nicht das Stück Papier, dein Körper ist ein ganz anderer, du hast gar kein Molekül mehr, das identisch ist wie derjenige, der 6 Jahre alt ist, alles hat sich verändert. Du denkst anders, du fühlst dich anders, du wirkst anders, aber etwas bleibt gleich, ich. Also absolutes Sein heißt, bleibt immer gleich, kann dir niemand wegnehmen, egal was passiert, es ist Sein. Absolutes Sein. Absolutes Sein jenseits von Veränderung, jenseits auch von Geburt und Tod. Dass dieses Sein jenseits von Geburt und Tod ist, das kann ich jetzt intellektuell nicht so beweisen. Dass dieses Sein unabhängig ist von Psyche und von Körper, das kann man nachweisen über die Subjekt-Objekt-Beziehung und die Analyse der Erfahrung. Es gibt jedoch Menschen, die können sich erinnern an die Zeit vor der Geburt. Es gibt die Möglichkeit der hypnotischen Regression. Das heißt, man suggeriert jemanden, er sei jetzt 5 Jahre alt und dann sei er 3 Jahre alt und bittet ihn darum zu beschreiben, was er jetzt erlebt. Und es ist erstaunlich, an wie viele Dinge sich Menschen noch erinnern können. Man kann sie jetzt bitten, sie mögen sich den Geburtsvorgang erinnern. Und dann ist auch interessant, an wie viele Dinge Menschen sich an den Geburtsvorgang erinnern können, wo sie ja angeblich gar nicht bewusst dabei sein können, weil individuelles Bewusstsein laut Ansicht mancher Psychologen erst später kommt. Aber Menschen können sich daran erinnern. Sie können sich erinnern, wie es ist im Geburtsraum selbst, in dem Mutterleib. Und wenn man dann noch sie bittet, weiter zurückzugehen, haben sie Erinnerungen an ein Leben vor dem Leben, sogar an frühere Leben. Und es gibt Menschen, die klinisch tot waren und beschrieben haben, weil sie zurückgekommen sind, wie es war, als der physische Körper nicht mehr reagiert hat. So wissen wir, es gibt Bewusstsein vor dem physischen Körper und nach dem physischen Körper. So heißt Sat ewig. Und wenn wir das verstanden haben, brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Nichts kann uns selbst erschüttern. Ich bin. So war ja auch die Frage, als Moses in dem Tanach, in der jüdischen Bibel, in dem Alten Testament vor dem brennenden Dornenbusch war, hat er ihn gefragt, wer bist du? Und der Dornenbusch, der offensichtlich gebrannt hat, aber ohne den Dornenbusch zu zerstören, war offensichtlich eine göttliche Manifestation und hat geantwortet, ich bin, der ich bin. In diesem Sinne, Sat, zeitlich, unendlich, nichts kann dich verändern, nichts kann dir etwas antun. Egal, was mit dem Körper passiert, du bist. Daher, Vedanta hat als Konsequenz Furchtlosigkeit, hat auch als Konsequenz eine gewisse Gelassenheit. Dir kann nichts passieren. Sat ist also erstens ewig, ohne zeitliche Grenze. Sat heißt aber auch ohne räumliche Grenze. Und da steckt sehr, sehr viel dahinter. Wenn du sagst, ich bin absolutes Sein, ohne Zeit, ohne Raum, dann heißt das, du bist unendlich. Was heißen soll? Du hast keine Grenzen. Wann immer du Grenzen hättest, würdest du diese Grenzen wahrnehmen können, folglich bist du nicht diese Grenzen. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich bin so groß, dann kannst du sagen, ich kann die Größe wahrnehmen. Wenn ich die Größe wahrnehmen kann, bin ich nicht die Größe. Du könntest den physischen Körper nehmen, dann spürst du natürlich, bis dahin geht's. Du könntest deinen Astralkörper gehen, der bis zu, je nachdem welche Schicht des Astralkörpers, bis zu 1, 2, 3 Meter um dich heraus ausstrahlt. Du könntest diese Grenze wahrnehmen. Wenn du die Grenze wahrnehmen kannst, bist du nicht die Grenze. Daher, absolutes Sein ohne Grenze. Und das heißt, du bist unendlich. Da kommt noch etwas dazu. Du bist unendlich heißt auch, es gibt auch kein anderes als du. Es kann nicht mehrere unendliche und ewige gleichzeitig geben. Jedes Bewusstsein ist letztlich eins mit dem kosmischen Bewusstsein. Man kann logisch nachweisen, dass es nur ein Bewusstsein geben kann. Wenn du unendliches Bewusstsein bist und dein Kollege unendliches ewiges Bewusstsein ist, seid ihr letztlich das gleiche Bewusstsein. Jede Grenze, die man wahrnehmen könnte, kann man wahrnehmen und ist man nicht. Genauso in einer anderen Meditation hatte ich dir im Rahmen dieses Vedanta-Meditationskurses gesagt, frage dich, wo bin ich? Du könntest zum Beispiel das Herz von oben wahrnehmen, von unten wahrnehmen, von rechts, von links, von innen. Du kannst deine Bewusstheit, wie ich es gerne nenne, das heißt die Manifestation des Bewusstseins, von jeder beliebigen Warte ausnehmen. Was auch heißen kann, du bist nicht begrenzt auf irgendetwas. Du bist unendlich und ewig. Wenn du das weißt, da steckt so viel dahinter. Körper bewegt sich, Psyche bewegt sich und dein Körper tritt in Kommunikation mit anderen Körpern. Aber du als Bewusstsein, als das, was du wirklich bist, bist immer gleich, ewig und unendlich. Ähnlich wie im Traum. Im Traum gibt es so viele Traumkörper, die sich miteinander unterhalten. Es gibt so viel, was passiert. Aber es gibt nur ein Bewusstsein des Traums, eben den Träumer. In diesem Sinne, es gibt nur ein Bewusstsein. Da steckt so viel dahinter. Du kannst darüber nachdenken. Vielleicht willst du sogar jetzt diesen Vortrag mal kurz abschalten und dir überlegen, was heißt das? Ich bin absolutes Sein. Ohne Zeit, ohne Raum. Es gibt nur ein Bewusstsein. Ich bin in jedem Menschen. Ich bin Satchitananda, ich bin Chit, Wissen, Bewusstsein. Bewusstsein, Chit heißt sowohl Wissen wie auch Bewusstsein, ähnlich wie im Deutschen. Dort gibt es auch Bewusstsein und Bewusstsein hat etwas mit Bewusst hat etwas mit Wissen zu tun. Bewusstsein bedeutet, ich bin nicht nur einfach irgendwie, sondern ich bin bewusst. Das ist jetzt auch, klingt ja, erstmal, ja, logisch. Wenn es mich gibt, dann bin ich ja auch bewusst. Wenn ich nicht bewusst wäre, wüsste ich nicht, dass ich bin. Ich bin Bewusstsein. Und das ist auch ein entscheidender Begriff. Nicht nur bin ich, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Ich bin nicht das Denken, denn das Denken, das kann ich beobachten. Aber ich bin das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das sich von allem bewusst ist. Also ich bin natürlich wiederum nicht der Körper, nicht die Psyche und so weiter. Ich bin Bewusstsein. Bewusstsein an sich. Und in diesem Bewusstsein steckt auch drin, dass das Wissen über alles. Und da letztlich das ganze Universum eine Manifestation von Bewusstsein ist, weiß ich auch alles, was in diesem Universum ist. Mindestens weiß ich es potenziell. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Was ist überhaupt die Welt? Darüber habe ich noch nicht viel gesprochen und die nächste Lektion wird ja sein, warum ist die Welt unwirklich oder was ist wirklich? Aber zunächst mal, wer bin ich, ist die Frage hier. Ich bin bewusst, das ist klar. Und ich bin. Und der dritte Teil dieser Überlegungen ist Ananda, ich bin Wonne. Darüber war ja eine ganze Lektion, das Selbst als Ananda, als Freude, auch die Unterscheidung zwischen Ananda und Sukhanitya, Sukha-Dukha. Ich bin Freude, Ananda. Ich bin nicht Vergnügen, ich bin nicht der vergnügte Gemütszustand, ich bin die Freude an sich. Woher weiß ich das, dass ich Freude bin? Wenn ich mich nicht identifiziere mit dem Körper, wenn ich mich nicht identifiziere mit der Psyche, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich mich erkenne als ohne Grenze, als ewig, und wenn ich dann voll bewusst bin, dann ist dort reine Freude. Und deshalb weiß ich, Anandoham, ich bin Freude. Und aus dieser Freude heraus kommt auch Liebe. Denn Freude und Liebe gehören zusammen. Wenn du jetzt sehr philosophisch geschult bist, dann würdest du sagen, mit dem Ananda und dem Prema, mit Freude und Liebe, das ist jetzt nicht ganz so logisch. Denn Freude kann man auch beobachten. Du beobachtest, wie du freudevoll bist. Und auch Liebe, Liebe, gibt es Liebe ohne ein Objekt, kannst du Liebe an sich sein. Trotzdem behaupte ich, man kann es auch logisch beweisen. Anandoham, ich bin Freude. Wenn ich wirklich bei mir bin, was ist da? Ich kann zwar den freudevollen Gemütszustand beobachten, ja, aber ich selbst bin Freude, wenn nichts anderes da ist. Es sind keine Gedanken, keine Emotionen, keine Überlegungen. Ich bin einfach nur reines Bewusstsein, unbegrenzt, ist unendliche Freude. Und in dieser unendlichen Freude ist auch unendliche Liebe. Aber wenn ich aus diesem Zustand zurückkehre und dann wieder die objektive Welt wahrnehme, mir aber immer noch dieser Freude bewusst bin, dann entsteht eine Liebe zu allem. Daher Satchit Ananda Svarupoham, meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und darum. Natürlich, das ist nicht nur für die Meditation, ist nicht nur für die Vorträge, die du anhörst, sondern du kannst aus dieser Bewusstheit heraus leben. Du kannst dir bewusst machen, meine wahre Natur ist Sein, Wissen, Glückseligkeit. Was heißt das im Alltag? Zum einen heißt es im Alltag, du brauchst dir nicht so viel Sorgen zu machen um den Körper. Der Körper wird durch seine Prozesse gehen. Du kümmerst dich um den Körper, so ähnlich wie du dich um dein Fahrrad oder dein Auto kümmerst. Aber du bist nicht der Körper. Und egal, was mit dem Körper passiert, es spielt nicht die große Rolle. Du bist unendliches Sein. Daraus kommt auch Furchtlosigkeit. Nichts kann dir etwas anhaben. Du bist auch nicht die Psyche. Du bist auch weder groß noch klein noch dick noch dünn, weder männlich noch weiblich, weder deutsch noch italienisch noch griechisch noch afrikanisch oder australisch. Du bist das unsterbliche Selbst, unendlich und ewig. Und du bist auch Freude, Ananda. Du brauchst nichts, um glücklich zu sein. Du bist Glück und Freude. Daraus kannst du leben. Und auf eines möchte ich nochmal dich besonders aufmerksam machen für die nächsten Tage. Und das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe. In Ananda ist auch Freude, ist auch Liebe dabei. Ähnlich wie in Sat auch Liebe dabei ist und in Chit. Wenn du das Unendliche und das Ewige bist, dann bist du auch in deinem Kollegen, in deinem Vermieter, in deinem Nachbar, in deinem Steuerbeamten und wem auch immer. Satchit Ananda bedeutet auch, du bist das Bewusstsein hinter allem. Und das kann das Grundgefühl der Liebe sein. Wann immer du einen Menschen siehst, mache dir erst bewusst ein unendliches Bewusstsein. Selbst wenn ihr euch nachher auseinandersetzen müsst, dann auf einer physischen Ebene, auf einer relativen Ebene, gibt es das kosmische Drama, auch Lila genannt, wo jeder seine Rollen spielt. Aber in der Tiefe alles eins, Ananda, daher Freude, daher Liebe. So wäre eine besondere Aufgabe für die nächste Woche, aus Vedanta heraus diese Bewusstheit zu haben, eins in allem. Wir finden das in so vielen Kulturen. Jesus hat gesagt, ich bin in dir, du bist in mir. Das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Oder auch nicht ich bin, sondern Gott ist in mir. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt auch, liebe deinen Nächsten, denn er ist dein Selbst. Liebe deinen Nächsten als dein Selbst. Nicht nur abstrakt, sondern tief aus dem Herzen heraus. So also die besondere Aufgabe der nächsten Tage. Erfahre dich selbst als Satchitananda und lebe dort aus dem Gefühl der Verbundenheit, lebe aus dem Gefühl der Liebe und spüre immer wieder, dass du eins bist mit jedem, mit dem du zu tun hast, auch wenn ihr im Rahmen des kosmischen Lila euch auch auseinandersetzt.
Auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashrams, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was ist das höchste Ziel des Lebens und wie kann ich es erfahren?